Liebe Gemeinde, liebe Freunde, zu Jahresbeginn schauen wir heute auf die Jahreslosung 2025. Sie lautet: Prüft alles und behaltet das Gute. Sie stammt aus dem 1. Thessalonicher Brief, 5. Kapitel, Vers 21. Die Vorbereitung der Predigt war etwas holprig. Im privaten Umfeld ist einiges dazwischen gekommen. Ich hatte immer wieder mal eine Stunde, etwas vorzubereiten. Ich hoffe, dass Gott seinen Segen dennoch drauflegt und dass ihr alle was für die nächste Woche mitnehmen könnt. Die Struktur bei der Vorbereitung wurde mir deutlich, dass es wichtig ist, immer den Gesamtzusammenhang zu sehen. Einzelne Stellen isoliert zu betrachten, aus dem Zusammenhang gerissen, das ist nicht gut. Da kann man gute Aussagen verdrehen. Daher schauen wir zunächst erstmal auf die damalige Situation, den Kontext der Jahreslosung. Danach schauen wir uns genauer das Prüfen an und gucken dann nochmal auf die Jahreslosung. Ja, mal so ein Überblick über die Geografie, wo es hier überhaupt losging.
Oder uns verschieben,
das
vielleicht ein bisschen
nach hier dann. Nee, das ist schon gut, glaube ich. Seht ihr so? Könnt ihr
gut?
Ach, ich glaube, ihr hört mich schon. Na? Wer kann mich jetzt nicht verstehen? Gut. Also, Silvanus, Silas und Silas gleich Silvanus, Timotheus mit Paulus zusammen waren auf einer zweiten Missionsreise. Das ist hier in Rot dargestellt. Das ging los da in Jerusalem, da hoch, ne? Und in Lystra, da, das ist hier, da hat er Timotheus eingepackt. Der kam dann mit auf die Reise. Ja, da hat er ihn kennengelernt und mitgenommen. In Apostelgeschichte 16 lesen wir vom Entstehen der ersten europäischen Gemeinde in Philippi. Von Troas aus, das ist hier, ihr seht das da oben vielleicht, ist da Wahnsinn. Ne? Dort haben sie übergesetzt mit dem Schiff nach Samothrace und dann nach Neapolis und weiter nach Philippi über Land. Also eine ganz schöne Strecke haben sie zurückgelegt. An die Gemeinde in Philippi erinnert ihr euch bestimmt, da war die Lydia, die Purpurhändlerin und der Gefängnisaufenthalt mit den besonderen Umständen, das wisst ihr alles, vom Westen wiederholen. Dann ging es weiter nach Westen, an den Städten Amphipolis, sie vorbei und Apollonia. Wahrscheinlich werden sie dort auch gepredigt haben, kurz. Ne, es wird erwähnt worden, das vermutet man, dass sie kurz geblieben sind. Aber in Thessalonich, da sind sie dann wirklich geblieben. Und das ist das heutige Saloniki. Es sind ungefähr 170 Kilometer von Philippi bis Thessalonich. Das heißt, sie werden schon eine Zeit gebraucht haben, heutzutage mit dem Bus 4 Stunden. Aber damals hatten sie keinen Bus, damit es etwas länger gedauert hat. Ne? Da sind sie hin. Thessalonich lag an der römischen Reichsstraße Via Egnatia. Das war eine ganz wichtige Ost-West-Verbindung. Außerdem eine Hafenstadt. Das heißt, der Handel blühte da, da war richtig was los in der Stadt. Es war Sitz des Prokonsuls, also hatte auch schon eine politische Bedeutung, diese Stadt. Also ein idealer Ausgangspunkt für die Verbreitung des Evangeliums in das Hinterland hinein. Juden hatten dort eine Synagoge, also war schon was Besonderes, das war nicht überall so. Und dort begann auch der Start der Verkündigung in der Stadt. Das klappte auch dreimal, dann wurden sie rausgeworfen. Ja, das passte ihnen dann nicht, was da war, und dann mussten sich andere Räumlichkeiten suchen. Daher entstand dort eine heidenchristliche Gemeinde. Eine Zeit waren sie dort, genau wie lange wissen wir nicht. Wir wissen, in der Apostelgeschichte wird das nur als Episode dargestellt, aber wenn wir den Thessalonicher Brief lesen, merken wir, dass sie schon eine längere Zeit da gewesen sein müssen, weil er hat auch gearbeitet, wohl als Zeltmacher und sein eigenes Geld verdient in der Zeit. Ja, irgendwann mussten sie dann gezwungenermaßen weiter, ne, weil Verfolgung war damals eine relativ normale Angelegenheit. Wenn man mit etwas nicht einverstanden war, dann war man auch ganz schnell wieder, musste man fliehen und weg. Weiter ging es dann nach unten, das ist dann nach Beröa. Da war es schön, dass die Leute alles geprüft haben und im Alten Testament nachgelesen haben, was sie so gehört haben und haben geguckt, ob der auch das Richtige sagt. Also da ist das Prüfen schon mal vorweggenommen worden in Beröa. Es ging weiter nach Athen. Der Paulus, ab dann ist, wie war das noch genau? Paulus und Silas, die machen sich Sorgen jetzt über die Gemeinde in Thessaloniki. Sie sind ja weitergereist, ne, und waren schon bis Athen gekommen und machten sich Sorgen und schickten dann den Timotheus zurück zur Gemeinde, um zu hören, was ist denn da los? Geht es dir noch gut? Ne, was macht die Verfolgung? Wächst die Gemeinde und so weiter? Paulus blieb allein in Athen zurück und reiste dann aber weiter nach Korinth. Nachdem dann alle drei wieder zusammen waren in Korinth, dann haben sie angefangen, diesen Brief zu schreiben, den ersten Timotheusbrief. Thessalonicher Brief. Ja? Lest am besten mal zu Hause das Ganze nach von Apostelgeschichte 16 bis 18. Hochspannend, ja? Wie das so ablief. Wer also ein bisschen Zeit hat, liest nochmal Apostelgeschichte 16 bis 18 an. Der Brief ist ein schlichter, junger Brief, vermutlich 54 nach Christus geschrieben, möglicherweise der erste Brief überhaupt, den wir im Neuen Testament haben. Wir haben hier einen Blick auf die junge Gemeinde. Keine große Dogmatik, eher praktische Theologie. Die Fragen, die kamen so aus der Situation heraus. Da sind zum Beispiel Leute verstorben und die haben sich gefragt, was geschieht denn jetzt mit denen, ne, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und dann sind sie da nicht dabei, ne, und das wird da erklärt in dem Brief. Das ist so ein bisschen Dogmatik, aber ansonsten geht es vor allen Dingen um die praktische Theologie. Er ist durch und durch auf die Endzeit ausgerichtet. Sie glaubten also, dass bald Jesus wiederkommt. Ja, jetzt der Inhalt des Briefes. Fasse ich mal schnell zusammen. Bisschen flopsig, sage ich das jetzt mal. Ihr seid spitze. Wir haben uns Sorgen gemacht, daher Timotheus zu euch geschickt und sind so froh, so viel Gutes von ihm über euch zu hören. Ein paar Tipps haben wir zwar noch für euch, aber eigentlich lebt ihr schon das. Prima, weiter so. Ganz so steht es nicht, ja, aber flapsig, einfach gesprochen, ist das der Inhalt. Ja, was steht denn da so? Gucken wir mal drauf, ab Kapitel 2, 17 bis einschließlich Kapitel 3. Da sehen wir erstmal eine ganz, ganz herzliche Verbundenheit. Geliebte Geschwister. Paulus sagt, wie ein Vater war ich zu euch. Ja, also auch aus allen anderen Sätzen merkt man, welch eine hervorragende, warmherzige Verbundenheit da war zu der Gemeinde. Er war eng mit ihnen verbunden und möchte sie auch gerne schnellstmöglich wiedersehen, was aber im Moment nicht ging, weil er woanders unterwegs war. Er sagt, wir sind dankbar für euch. Ja, wir freuen uns so, wir sind so dankbar. Wir wissen um eure Arbeit im Glauben. Wir wissen um eure Mühe in der Liebe. Wir wissen um eure Liebe untereinander. Wir kennen eure Standhaftigkeit in der Hoffnung. Wir wissen, dass ihr ein Leben in der Nachfolge führt. Ihr habt mancherlei Trübsal, das war ja Verfolgungszeit, ja? Und dennoch Freude im Heiligen Geist. Ihr seid Vorbilder für Mazedonien und Griechenland. Ist schon stark, ne? Ihr seid Vorbild dafür. Ganz deutsch. Ihr evangelisiert nach außen. Ihr bleibt nicht nur in euren eigenen Kreisen. Und ihr wartet auf die Wiederkehr Jesu Christi. Der Verführer, der Satan, konnte euch nicht verführen. Ihr stärkt sogar uns. Und wir leben auf über das, was wir hören. Und was wir von euch sehen. Also, man kann auch nur sagen, dolles Lob und eine ganz tolle Verbundenheit, die da aus diesen Worten spricht. Und dann sagt er, falls etwas in eurem Glaubensleben allerdings fehlt, dann wollen wir helfen, die Lücken zu schließen. Und darum jetzt ein paar Ratschläge. Und die Ratschläge, die können wir auch für uns nehmen. Das ist dann so auch Kapitel 4. Leben, wie es vor Gott würdig ist, werdet darin immer völliger und klar. Gott erwartet Heiligung von euch. Keine Unzucht. Kein zu weit gehen im Geschäftsleben. Also ganz praktisch. Soll kein überfordern. In der Liebe weiter zunehmen. Obwohl ja wohl schon so viel da war. Nicht auf Kosten anderer leben. Den Unterhalt selbst verdienen. Das schien dann nicht das Thema zu sein. Das kommt im zweiten Brief nochmal deutlich zur Sprache. Unabhängig sollen sie bleiben. Ich denke, das meint Paulus in der Hinsicht, er hat ja als Feldmacher dort gearbeitet und war nicht abhängig von Spenden. Ja? Ehrgeiz, Ruhe zu bewahren. Da habe ich auch mal versucht nachzulesen, was so die Ausleger zu sagen, aber da muss ich sagen, bin ich nicht großfindig geworden. Ne? Also, ich vermute mal, man soll ruhig bleiben und das dazu muss man schon seinen Ehrgeiz einsetzen, weil das gelingt nicht immer. Vorbild sein für Ungläubige. Wachen und nüchtern sein. Tröstet und fördert euch gegenseitig. So ein guter Ratschlag. Ehrt die Missionare und leitenden Mitarbeiter. Haltet Frieden untereinander. Weist die Zuglosen zurecht, aber redet den Kleinmütigen gut zu. Kümmert euch um die Schwachen. Habt mit allen Geduld. Vergeltet nichts Böses mit Bösen. Strebt danach, Gutes zu tun. Freut euch alle Zeit. Betet unaufhörlich. Seid dankbar in jeder Lage. Den Geist Gottes dämpft nicht. Schätzt die prophetische Rede. Prüft alles, aber das Gute behaltet. Haltet euch vom Bösen fern. Versucht es nicht aus eigener Kraft. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar. Was für eine super Gemeinde. Wirken die Ratschläge jetzt nicht übertrieben, wo doch schon alles so total gut war? Nicht ganz. Es gibt ja noch einen zweiten Brief. Ne, und da merken wir, dass es nötig war. Es sind Missverständnisse aufgekommen, aber wir sehen im zweiten Brief, dass diese Ratschläge aus dem ersten Brief beherzigt wurden. Die haben sie angenommen und auch tatsächlich so ausgelegt. Ein Hinweis für Theologen unter uns hier, ne, der zweite Brief ist etwas schwieriger. Der Werner de Bohr schreibt, ne, dass nicht alle, sagen wir, vertrauenswürdigen Ausleger die gleiche Einmütigkeit über verschiedene Themen haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema und das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ne? Ja, soweit zur Vorgeschichte, wo das geografisch war, was dort wie Paulus mit der Gemeinde umging, was das Verhältnis sie hatten. Und jetzt gucken wir ein bisschen näher auf Prüfen. Das kommt ja in zwei, ein Vers aus dem Ganzen. Es heißt an 1. Petrus 1, Vers 7, denn ihr werdet auf verschiedene Arten geprüft werden. Dadurch soll sich zeigen, ob euer Glaube echt ist. Denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer gereinigt wird. Und in Psalm 7 lesen wir, Gott, du prüfst Herz und Nieren. Gott prüft uns. Aber das ist heute nicht das Thema. Ja? Wir überspringen das und fragen uns, welche Motivation haben wir denn zu prüfen, dass wir prüfen. Nicht, dass wir geprüft werden, sondern dass wir prüfen. Zunächst einmal, dass wir den Willen Gottes für unser Leben oder für unsere Gemeinde erkennen. Der erste Schritt dabei, wieder mal flapsig ausgedrückt, jeder kehre erstmal vor seine eigene Tür. Oder ein bisschen klarer hier ausgedrückt in Galater 6, Vers 4, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Wir denken auch an das Gleichnis mit dem Splitter im Auge des Bruders und dem Balken im eigenen. Ja? Also vor der Prüfung mal schön das beherzigen, damit man nicht sich versteigt. Ja, Gottes Willen erkennen. In Römer 12, Vers 2 lesen wir, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und in 1. Korinther 6, Vers 12 lesen wir, alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Und wenn wir diese zwei Aspekte mal sehen, dann wissen wir, wofür Prüfen gut ist. Heute haben wir die Bibel. Das hatten die damals nicht. Wir hatten das Alte Testament. Und das war ja vielleicht der erste Brief, der überhaupt rausgegangen ist. Also wir haben einen kleinen Vorteil heute. Wir können viel besser prüfen. Wir haben viel mehr Möglichkeiten. Aber machen wir mal einen Vergleich zum Alten Testament. Da war Prüfen im Alten Testament wirklich gar nicht nötig. Warum? Ja, die hatten das Wort eins zu eins zu befolgen, was von den Propheten kam. Dann war nicht, hat er jetzt wohl recht, der Prophet? Sollte ich das wirklich so sehen? Nee, das war so gesagt. Okay, konnte man so nehmen. Im Neuen Testament ist das mal ein bisschen komplizierter. Warum? Erstens haben wir keine Propheten. Das Zweite ist, der Geist Gottes wohnt in allen Christen. Daher besteht jetzt die Gefahr des Mischens. Ist es Geistgeschenktes? Ist es Selbstgedachtes? Muss man immer genau gucken. Ist es Geistliches oder Seelisches? Woher kommt das? Die Gemeinde hat aber, ich sag mal, gewisse Strukturhilfen bekommen, um das, damit das nicht so beliebig ist. Zum einen, ich habe drei Hilfen gesehen. Das erste ist, es gab damals die Apostel. Und die hatten besondere Aufgaben am Anfang der Gemeinde. Als Beispiel, das Apostelkonvent rund 48 nach Christus in Apostelgeschichte 15. Da geht es darum, um die Frage Juden und Heiden, welche Aufgaben müssen die noch übernehmen. Da gab es so wegweisende Übereinstimmung, wo der Heilige Geist mit ihnen entschieden hatte, die meistens da. Und die hatten die Apostel. Dann gibt es eine Struktur durch Älteste und Diakone. In Titus 1, 5 bis 9 lesen wir, damit du in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wichtig ist, Mehrzahl, nicht nur ein. Nicht ein Fürsten, sondern mehrere, damit man sich ergänzt und damit man nicht so leicht Fehltritte tut. Und das Dritte ist die Gemeinde selbst. Wie schon gesagt, der Heilige Geist wohnt in jedem Christen. In 1. Timotheus 3, 15 lesen wir, wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes? Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Ja? Also in der Gemeinde soll die Wahrheit durch die Ergänzung und den Heiligen Geist hervortreten. Ja, trotz alledem haben es mit Stückwerk zu tun. Wir haben es nicht zu 100%. Im 1. Korinther 13, Vers 9 lesen wir, denn unser Wissen ist Stückwerk und unsere prophetische Rede ist Stückwerk. Ich denke, da ist etwas schiefgegangen in den letzten 2000 Jahren. Das hat was mit dem Stückwerk zu tun. Schauen wir nun mal auf die Anzahl an Konfessionen. Rund 2 Milliarden Christen, aufgeteilt in rund 300 größere Konfessionen. In Epheser 4,3 heißt es, und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und in Johannes 17,21, ich bitte, dass sie alle eins werden, sagt Jesus, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Also, so viele Konfessionen, ich glaube, Jesus hat sich das so nicht gewünscht. Dennoch stelle ich immer wieder fest, und ich denke, es geht euch auch so, wenn man auf andere Christen stößt, die auch zu einer anderen Konfession gehören, dass durchaus, wenn man Jesus lieb hat, sehr, sehr viele, sag ich mal, man ist sich nah. Man weiß darum, dass man später einmal im Himmel zusammen sein wird. Ja, mir geht es zumindest so. Auch wenn man nicht in jeder Kleinigkeit einer Meinung ist. Ja, schauen wir mal auf die Jahreslosung. Alles aber prüft das Gute, haltet fest. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Es kommt euch dahin. Wichtig ist, glaube ich, dass man das nicht isoliert betrachten. Prüfen ist nur ein Teilaspekt. Wenn wir den Kontext betrachten, wie wir das gerade getan haben, geht es um eine enge Lebensgemeinschaft mit Jesus und der Gemeinde. Wir können auch sagen, Liebesbeziehung. Wir werden nicht alles richtig machen, da unser Tun und Denken immer Stückwerk sein wird. Aber wir sollen fragen, was dem anderen bzw. der Gemeinde dient. Gemeinsam den Weg gehen ist wichtiger als Recht zu haben. In Kleinigkeiten sollten wir uns zurücknehmen und dem anderen kein Hindernis sein, auch wenn wir eine gute, begründete Meinung zu einem Thema haben. Das geht nicht um Grundsätzliches. Da erinnere ich nochmal an die Predigt von Frank. Paulus hat situativ in derselben Sache unterschiedlich entschieden. Das ist euch bestimmt bekannt. Ich erinnere noch mal dran, die Beschneidung des Timotheus hat er unterstützt, die des Titus nicht. Einmal war es im Kontext sinnvoll, einmal hätte er damit Grundsätze verraten und hat sich dagegen gestellt. Eine und dieselbe Sache, unterschiedlich entschieden, je nach Situation. Ganz sicher, im Himmel wird es keine 300 Konfessionen mehr geben. Da sitzen wir alle an einem Tisch, nehme ich mal an, von Westen, Osten, Norden und Süden. Ein vorletzter Gedanke. Prüfen, um das Negative zu finden. Das ist normal menschlich. Kennen wir, dauert. Prüfen, um das Positive zu finden, so wie das hier formuliert ist, das ist ein göttlicher Ansatz. Der gefällt mir. Jetzt kommt, wie versprochen, der letzte Gedanke. Die Gemeinde hat auch die Aufgabe, die Predigt zu hören und zu prüfen. Wenn ich heute etwas weitergegeben habe, das nicht im Willen Jesu entstand, dann habt ihr als Gemeinde die Aufgabe der Korrektur. Das ist euer Job. Ich wünsche euch für 2025 und darüber hinaus, dass ihr zum Gottesdienst kommt, aufmerksam die Predigt verfolgt, prüft und das Gute behaltet. Das Wachsen in der Liebe und die vielen anderen angesprochenen Tätigkeiten dürft ihr aber auch nicht vernachlässigen. Isoliertes Prüfen, um der Rechthaberei willen oder ohne tätig in der Liebe zu sein, ist unserer Losung für 2025 nicht zu entnehmen, wenn man den Gesamtzusammenhang betrachtet. Amen. Wir singen jetzt das Lied 117 aus dem Grünen, Jesus nahm das Brot.